Wir sind das Portal Eigentümlich Frei und der Sender Lightbeat Radio mit der Sendung Asozial, dem marktradikalen Kommentar zur Politik und dem ganzen Rest von und mit Sascha Tamm.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Asozial, meinem wöchentlichen Podcast zur Politik und zum ganzen Rest. Erstmal allen ein gesundes, frohes, erfolgreiches neues Jahr, denn das ist der erste Podcast, der in 2020 gesendet wird. Und ich widme mich zu Anfang des Jahres einem Thema, was aus der politischen Debatte seit, ungefähr 20 Jahren oder noch ein wenig mehr kaum wegzudenken ist, dem Begriff der Nachhaltigkeit und dem Konzept der Nachhaltigkeit. Dieses Konzept kommt ja immer mit einem großen moralischen Gestus daher. Die Legitimation von allem Möglichen scheint ganz einfach zu sein, wenn man sich nur auf Nachhaltigkeit und die Rechte kommender Generationen und sowas alles beruft. Deshalb ist mein Thema etwas eingeengt. Das heißt heute Nachhaltigkeit und Moral. Oder lässt sich Nachhaltigkeit moralisch rechtfertigen? Das ist nämlich nicht ganz klar. Jedenfalls nicht, wenn man sich die konkreten Konzepte, die damit verbunden wären, anschaut. Ich werde zuerst im ersten Teil etwas auf den Begriff eingehen und darauf, was heute darunter vom politischen Entscheidungsträger, von politischen Institutionen verstanden wird. Danach werde ich zeigen ein bisschen, dass das Wichtigste eigentlich den allen entgeht und zu den beiden wichtigsten Dingen, die nachhaltig sein können oder sein müssen und auch die das Leben künftiger Generationen sehr stark beeinflussen werden, gar nichts gesagt wird, wenn über Nachhaltigkeit geredet wird. Denn es geht im Wesentlichen um Institutionen und um Werte, Wertvorstellungen. Ich werde dann sozusagen versuchen, so ein bisschen ein freiheitliches, moralisch rechtfertigbares Nachhaltigkeitskonzept oder Konzept von dem, was die Menschen, die heute leben, den Menschen, die morgen, übermorgen und überübermorgen leben, mitgeben können, zu entwickeln. Natürlich im Rahmen des Podcasts nur sehr skizzenhaft. Beginnen wir aber erstmal den ersten Teil der Nachhaltigkeit. Das ist ein Begriff, den gibt es schon sehr lange, schon Klosterbrüder haben den entwickelt vor sehr, sehr langer Zeit, um ihre Wälder zu bewirtschaften. Also die haben nicht den Begriff Nachhaltigkeit gehabt, natürlich nicht das Wort, aber die haben das Konzept gehabt, dass da irgendwie was nachwachsen muss, dass man nicht alles abholzen darf. Dann ging es über die Forstwirtschaft. Das sind aber alles, wie sich zeigen wird, für den Raum, in dem wir reden, über den wir reden, nämlich dem Raum des Gesamten eines ganzen Landes oder der ganzen Welt von mir aus, des ganzen Planeten, keine haltbaren Konzepte. Es ging dann in die politische Diskussion ein, im Nachklang zum Club of Rome und der natürlich nur kompletten Blödsinn erzählt hat, aber heute immer noch als Referenz herbeigezogen wird. Das interessiert doch niemanden, dass das in keiner Weise sich jemals realisiert hat, diese Horrorszenarien, die damals geschrieben waren, da würden wir heute schon ziemlich im Kalten sitzen und hungern, machen wir nicht. Glücklicherweise. Und mit, aus Gründen, die man sehr leicht sehen kann, ist es nicht passiert. Also jedenfalls begann dann die Nachhaltigkeit sehr wichtig zu werden und gab es ja eine Brundtland-Kommission. Brundtland war ja die ehemalige Ministerpräsidentin von Norwegen, die hat sich darüber Gedanken gemacht, was denn Nachhaltigkeit sei und hat dann einen Nachhaltigkeitsbegriff entwickelt Und der heißt, ich muss das mal so ein bisschen vorlesen, nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Klingt ja erstmal irgendwie gut. Kann man nicht so richtig was dagegen sagen. Ja, auch die, die nach uns kommen, unsere Kinder, Kindeskinder, wer auch immer, sollen die Möglichkeit haben, ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Doch in der darauffolgenden Debatten ging es dann im Wesentlichen darum, dass wir, die heutigen Generationen, den zukünftig möglichst viel Ressourcen übergeben müssen. Und natürlich beeinträchtigen wir mit der Nutzung jedes Rohstoffs, jeder Ressource, die Nutzungsmöglichkeiten dieser Ressource für zukünftige Generationen. Das ist das erste Problem. Das kann man gar nicht umgehen. Wenn wir irgendetwas nutzen, dann können es die in Zukunft nicht mehr nutzen. Die haben dafür etwas anderes. Und wenn intelligente Produkte hergestellt werden, haben sie sehr viel. Und vor allem bekommen sie sehr viel nicht nur auf der Produktebene oder von mir aus auf der Infrastrukturebene. Da komme ich dann drauf zurück. Also dieses allein durch Ressourcen, dieser allein durch Ressourcen determinierte Nachhaltigkeitsbegriff ist schon logisch zum Scheitern verursacht. Nun könnte man sagen, na ja, das stimmt, ganz streng kann er nicht durchgehalten werden, aber wir dürfen zumindest von nichts alles verbrauchen. Es muss immer was übrig bleiben. Ja, ehrlich gesagt, die Gefahr, dass irgendetwas ganz uns ausgeht, die besteht gar nicht. Sie besteht jedenfalls dann nicht, und dann greife ich schon ein bisschen vor, wenn Privateigentum an diesen Dingen besteht. Denn je weniger da ist, falls noch Nachfrage da ist, es gibt auch Rohstoffe, die will eigentlich keiner mehr, braucht keiner mehr, oder Ressourcen, je mehr Nachfrage da ist bei zurückgehenden, wenn noch Nachfrage da ist bei zurückgehenden Vorräten, dann steigen die Preise. Und es steigt der Anreiz, nach diesen Ressourcen weiter zu suchen und sie sozusagen aus dem Boden, aus dem Planeten, aus überall her, vielleicht auch teilweise aus dem Wasser, aus den Ozeanen zu gewinnen. Wenn wir uns das genau angucken, gibt es große Probleme, auch Ressourcenprobleme überall da, wo keine Eigentumsrechte da sind. Man könnte also ganz einfach an dieser Stelle sagen, mehr Eigentumsrechte, zumindest weniger Probleme mit den Rechten zukünftiger Generationen. Aber an dieser Stelle, ich nur sagen, dieser ressourcengeleitete Nachhaltigkeitsbegriff, dass also die zukünftigen Generationen ein Recht darauf hätten, eine bestimmte Menge an Ressourcen zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse zu erhalten oder die sozusagen übrig gelassen werden, der wurde dann erweitert. Der hat sich dann doch als nicht so ganz tragbar erwiesen oder tragfähig. Tragbar vielleicht auch nicht, aber tragfähig. Und dann hat man ihn erweitert. Wenn wir heute gucken, was das Bundesumweltministerium sagt, so sehen die dann drei Komponenten. Ich sage jetzt schon, sie verfehlen natürlich zielgenau die wichtigen Komponenten dessen, was für zukünftige Generationen übrig gelassen werden muss oder geschaffen werden sollte. Sie sagen nämlich, es geht auch darum, dass die gesamte Wirtschaft, dass die gesamten wirtschaftlichen Kreisläufe, die gesamten wirtschaftlichen Prozesse nachhaltig sind. Also die Wirtschaft soll beeinflusst werden. Dass die anders mit Ressourcen umgeht. Und Sie sehen auch, damit kommen Sie der Sache, um die es tatsächlich geht, so ein ganz kleines bisschen näher. Sie sehen auch, dass es hier soziale Fragen gibt. Dass also die Ressourcen irgendwie sozial gerecht verteilt werden müssen. Und zwar sehen Sie das sowohl innerhalb der Länder als auch weltweit. Das ist sozusagen eine der wesentlichen Begründungen auch von Entwicklungspolitik. Da werden Ressourcen umverteilt. Erstmal finanzielle Ressourcen. Aber davon kann man sich ja andere kaufen. Das, auch das, ist ein Einfallstor für gigantische staatliche Programme, für große Umverteilung, für Sozialarchitektur oder Sozialtechnologie und für massive Eingriffe in die Wirtschaft. Aber es trägt ganz wenig dazu bei, tatsächlich zukünftigen Generationen irgendetwas zu übergeben, was denen hilft, ihre Probleme zu lösen, ihren Wohlstand zu schaffen. An dieser Stelle ein kurzer Einschub, dem komme ich auch nochmal zurück, aber es ist schon hier wichtig. Es ist insgesamt natürlich problematisch, von solchen Kollektiven wie Generationen zu sprechen. Erstens gehen sie irgendwie ineinander über. Zweitens heißt das, eine Generation oder, wenn wir es territorial sehen, ein Land irgendwelchen Wohlstand bekommt oder irgendwelche Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommt oder wir ihnen die jedenfalls nicht wegnehmen, erstmal gar nichts. Denn das sind große Kollektive und es geht darum, wie die Menschen in diesen Kollektiven miteinander umgehen. Es geht darum, ob sie eine Chance haben, an diesen Ressourcen teilzuhaben, aus diesen Ressourcen etwas zu machen. Das Stoffliche ist dabei ziemlich uninteressant. Worum es kaum geht in diesem nachhaltigen Begriff, Nachhaltigkeitsbegriff, ist Fortschritt und Innovation und Innovationsfähigkeit. Da geht es kaum. Und es geht nicht um Individuen. Es wird nur in Großkollektiven geredet. Und natürlich ist es so, dass wenn Ressourcen umverteilt werden, denn das ist ja das Ziel der Nachhaltigkeitspolitik, Ressourcen umzuverteilen, entweder intergenerationell oder auch zwischen Ländern. Das hat das inzwischen eine ganz wichtige Komponente. Das wird auch damit begründet mit Nachhaltigkeit. Dass letztlich immer zu den Eliten und den Machteliten dieser Länder umverteilt wird. Es gibt den ganz bösen Satz von Wilfried Beckerman, englischen Entwicklungstheoretiker oder britischen, der hat gesagt, Entwicklungspolitik, nachhaltige Entwicklung, beruhen letztlich darauf, dass Geld von armen Leuten in reichen Ländern zu reichen Leuten in armen Ländern umverteilt wird. Das ist es, zum großen Teil. Was kann also nachhaltige Entwicklung sein? Was können wir unseren Nachkommen übergeben? Und was ist moralisch zu rechtfertigen? Moralisch zu rechtfertigen ist nur eine Politik, jedenfalls aus einer freiheitlichen Perspektive, die überhaupt den Menschen die Möglichkeit zu moralischem Handeln gibt, die ihnen die Chance gibt, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Denn der Fortschritt der Menschheit, dieser gigantische Fortschritt an Lebensqualität, dieser Rückgang der Armut, der ist nicht durch staatliche Maßnahmen entstanden oder durch Umverteilung von Ressourcen oder durch irgendetwas. Nein. Der ist dadurch entstanden, dass Menschen ihre eigenen Lebenschancen besser nutzen konnten. Politik hat einen gewissen Anteil, das ist aber meistens der Anteil, dass sie sich zurückgezogen hat aus Lebensbereichen. Und dass sie sich auf ihre absoluten Kernaufgaben reduziert hat und dass sie Institutionen befördert hat, mehr oder weniger, aber immerhin, die entscheidend sind für Wohlstandsgewinne. Also, wir müssen auf der individualistischen, auf der individuellen Ebene denken. Daher kommt der Fortschritt. Daraus, dass Menschen ihre Lebenschancen selbst wahrnehmen. Und daraus kommt auch eine vernünftige Ressourcennutzung. Damit sind wir beim Eigentum. Es ist doch ganz auffällig, dass wir fast immer nur über Ressourcen reden, die nicht im Privateigentum sind, wenn wir denken, die gehen uns aus oder so. Die müssen wir einsparen. Geht es fast nur um Dinge, die nicht im Privateigentum sind. Würde jemand seinen See oder seinen Fluss selber verdrecken? Nee, würde er nicht. Oder sie, natürlich. Also wir brauchen ein individualistisches Konzept und wir müssen das, was den Erfolg unserer Gesellschaften, denn die sind immer noch ziemlich erfolgreich, auch wenn es viele Weltuntergangsszenarien links und rechts gibt. Sie werden noch in Zukunft, so hoffe ich jedenfalls und glaube ich aber auch, erfolgreich sein. Wenn wir das erkennen wollen, dann müssen wir uns in andere Bereiche begeben. Es geht nicht darum, wer wie viel vom großen Kuchen kriegt, sondern es geht darum, wie gut jeder sich selbst seinen Kuchen backen kann, um es mal an etwas plump zu sagen. Und dazu brauchen wir zwei Dinge, bevor ich zu denen aber komme, oder zwei Komplexe, die wichtig sind. Wie immer jetzt, seit ein paar Folgen, der Hinweis, wenn Ihnen asozial gefällt, wenn Sie es weiter hören wollen, so können Sie das, ohne zu bezahlen, kommt auf YouTube, kommt überall, auf allen Podcast-Kanälen. Aber Sie können noch einen Beitrag dazu leisten. Das gilt nicht nur für asozial, das gilt für alle Audio- und Videoprodukte von Eigentümlich Frei. Und den Link dazu, wie Sie das tun können, finden Sie auf allen Formaten unten drunter, unter dem Link zum Podcast und zum Video. So, jetzt komme ich zu den zwei Dingen, zu den zwei Komplexen, die tatsächlich entscheidend sind für die Zukunft und die wir den künftigen Generationen übergeben sollten. Es sind zwei Dinge. Das sind Institutionen in einem etwas engeren Sinn und es sind Werte und Wertvorstellungen. Ich werde da kurz noch drauf eingehen, was das heißt. Ich glaube aber, dass wir mit der fehlgeleiteten Nachhaltigkeitspolitik, die sich auf Ressourcen, auf ein bisschen Umverteilung und auf Wirtschaftsdirigismus konzentriert, genau diese beiden Faktoren zerstören. Oder zumindest stören, zumindest behindern. Dass also eine Nachhaltigkeitspolitik, die sich auf Ressourcen, also auf stoffliche Dinge, auf ein bisschen soziale Umverteilung oder im Namen des Sozialen, durchgeführte Umverteilung zwischen Ländern, zwischen Generationen, wenn das überhaupt geht, das Letztere, konzentriert und darauf, die Wirtschaft zu bestimmten konkreten Verhaltensweisen anzuregen oder sie zu erzwingen, dass das fehlgeleitet ist, weil es nämlich die beiden Dinge zerstört oder zumindest behindert, die wirklich entscheidend sind. Das eine sind Institutionen. Das Entscheidende, was wir auf diesem Gebiet übergeben können, ist eine Ordnung, in der Eigentumsrechte und die individuelle Freiheit wichtig sind. In der Menschen die Möglichkeit haben, als Unternehmer, als selbstständige Menschen, ihr Leben zu gestalten und Probleme zu lösen und ihren Mitmenschen Angebote zu machen, die auf Freiwilligkeit, auf Gegenseitigkeit berufen, dass die was von diesen Diensten, von dem Angeboten Gebrauch machen. Wie auch immer das geht, auf dem Arbeitsmarkt, das geht für Unternehmer, das geht überall. Und dazu ist es wichtig, dass Menschen sich selbst gehören, dass sie weitgehend Entscheidungen treffen können und dass sie Ressourcen dazu haben. Und dass sie diese Ressourcen auch erwerben können. Wie ich schon sagte, Ressourcen, die im Privatbesitz sind, die werden mit viel geringerer Wahrscheinlichkeit verschwendet, als das bei Ressourcen, die irgendwie öffentliches Gut sind, Allmende oder sowas, geschieht. passiert viel seltener. Wir brauchen also eine starke Ordnung des Privateigentums und den Zugang zu Märkten, offene Märkte. Dann könnte man sagen, was nützt das denn den armen Menschen in Afrika? Das würde denen unwahrscheinlich viel nützen. Man sieht, in einem anderen Bereich, der sich dramatisch entwickelt hat in den letzten 40, 50 Jahren, nämlich Ostasien, wie wichtig das ist. Das ist alles nicht perfekt und auch dort gibt es politische Verhältnisse, die oft sehr unschön sind und Freiheitseinschränkungen. Und natürlich sind Eigentumsrechte auch nicht perfekt und es gibt sehr viel politischen Klientelismus, den es woanders auch gibt. Aber dort fällt es vielleicht mehr auf, weil das insgesamt das Wohlstandsniveau noch nicht so hoch ist. Aber die gigantischen Sprünge im Lebensstandard für viele, die es dann auch ermöglichen, viele verschiedene Umweltprobleme überhaupt zu adressieren, sind geschehen. Nicht, weil die Sozialisten jetzt den besseren Sozialismus machen in China zum Beispiel oder weil alle möglichen anderen Gruppen was besser machen, sondern weil sie sich zumindest teilweise darauf eingelassen haben, glücklicherweise Privateigentum zu akzeptieren, Unternehmertum zu akzeptieren, den Menschen in einigen Lebensfeldern jedenfalls ermöglicht haben, mehr Entscheidungen selbst zu treffen. Und weil damit die Macht der politischen Machtkartelle zurückgegangen ist. Wenn auch nur ein bisschen, und in China versucht man, die gerade wieder sehr stark zu installieren, diese Macht der politischen Machtkartelle, der politischen Kartelle. Trotzdem gibt es immer noch Chancen für private Unternehmer, für Menschen, ihr eigenes Leben zu gestalten. Das ist das, was Entwicklung ermöglicht hat, nicht Entwicklungshilfe. Keine UN-Strategien oder sowas. Brauchen wir keine UN-Strategien dazu. So, das ist also das eine. Rechtsstaat gehört dazu. Zumindest ist die Möglichkeit, Recht zu bekommen gegen andere und sich nicht nur auf die Macht seines Clans, wie auch immer der heißt, kommunistische Partei, Stamm, wie auch immer, zu verlassen. Das ist entscheidend, dass das geht. Das ist die institutionelle Grundlage. Aber es gibt noch eine. Und die zerstören wir natürlich übrigens, oder stören sie, zerstören ist vielleicht soweit, aber die wird gestört durch eine Politik, die sich immer mehr in private Eigentumsrechte einmischt. In dem Zusammenhang ist zum Beispiel sowas wie Mietendeckel und Enteignung. Das ist eine Störung von Nachhaltigkeit. Das ist etwas, was den nachkommenden Generationen sehr viel Kopfzerbrechen bereiten wird. Was ihre Lebensgrundlagen stört, viel mehr, als wenn jemand am Strohhalm lutscht, zum Beispiel. Also der Mietendeckel, die Aussetzung von individueller Verantwortung, Freiwilligkeit in einem ganz wichtigen, in einem extrem wichtigen Markt, das ist unnachhaltig, das zerstört Zukunft. Eigentumsrechte, Rechtsstaat, diese Institutionen ermöglichen Zukunft. Wenn Menschen sich darauf verlassen können, halbwegs, dass das, was sie tun, dass sie zwar dafür verantwortlich sind und die Folgen insgesamt tragen, dass aber auch es langfristig ihnen zugutekommen kann, wenn sie richtige Entscheidungen treffen. Das war das Institutionelle. Das hängt mit dem, was ich jetzt gleich sagen werde, eng zusammen. Es gibt noch etwas, was gerade getan wird in westlichen Gesellschaften, das zukünftige Generationen schädigt. Das zukünftige Generationen massiv schädigt. Und das ist die systematische Zerstörung oder Behinderung des Wertes von Innovation, von Kreativität und Schöpferkraft. Wir haben eine Atmosphäre in Deutschland, in der sehr viele, sehr große Gruppen ihr Heil nur noch darin sehen, sich den Staat untertan zu machen, über Mehrheiten. Ich sage gar nicht, dass die keine Mehrheit haben. Ja, vor allem die Mehrheiten habe ich immer ein Problem damit, Mehrheiten sich in Untertan machen und erstens einen möglichst großen Teil vom Kuchen zu kriegen und zweitens ihren Mitmenschen vorzuschreiben, wie sie denn denken und handeln können. Und es ist der Tod jeder Innovation und der Tod jeder Kreativität, wenn Minderheiten und mögen die Minderheiten nur aus einer einzigen Person bestehen, gegängelt werden in ihren Lebensauffassungen, in ihren Lebensstilen und auch in ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit und in dem, was sie denken und glauben. Das heißt nicht, dass man nicht diskutieren soll. Aber dieses Klima ist schädlich. Ich plädiere hier nicht dafür, dass der Staat da irgendwie eingreifen sollte. Ich glaube bloß, wenn man etwas tun will für zukünftige Generationen, dann ist es, ein Klima zu schaffen, das innovationsfreundlich ist, das Trial and Error zulässt, dass das sogar ermöglicht, ein Klima. Der Staat braucht da gar nichts zu tun. Und ein Klima, in dem Menschen immer wieder nachfragen. Fragen ist der Beginn vom Wissen. Und dann mit rationalen Methoden. Ich höre von den Einwänden, Rationalität ist nicht immer genau bestimmbar. Ja, das mag sein, aber Irrationalität ist jedenfalls genau bestimmbar. Ja, und wenn zum Beispiel in einem Land Homöopathie oder sowas eine große Rolle spielt, ist das ein Zeichen für den Wohlstand? Das kann man sich leisten, auch für den allgemeinen guten Gesundheitszustand, man kann sich das leisten. Aber es ist auch ein Zeichen dafür, dass Rationalität keinen besonders hohen Wert hat. Und das betrifft vieles. Das betrifft auch die Risikowahrnehmung, die vollkommen falsche Risikowahrnehmung bei Kernkraft, bei vielen anderen Dingen, wobei andere Risiken wiederum unterschätzt werden. Also, Naturwissenschaften sind wichtig. Logik ist wichtig. Rationalität ist wichtig. Und ein Geist in den Menschen, in möglichst vielen Menschen, der dann auch vererbt wird, was kann auch vererbt werden und wird auch vererbt, dass man die Welt oder unsere Umgebung erstens erkennen kann, nur bruchstückhaft, aber man kann es versuchen und man kann dabei besser werden. Und dass man seine Entscheidungen daran orientieren kann. Es werden immer noch sehr unterschiedliche Entscheidungen bei sehr vielen verschiedenen Menschen sein. Aber der Glaube an die Erkennbarkeit, an die Gestaltbarkeit ist das Wichtige. Und der geht mir auch gerade so, wenn ich viele Diskussionen höre, ganz verloren. Und den Glauben wieder zu stärken, dass Technik, Wissenschaft nicht nur Wohlstand bringen, sondern ein Teil oder vielleicht der entscheidende Teil des Menschseins sind, die Welt zu erkennen, die Welt zu gestalten, das ist wichtig. Wäre jetzt fast ein bisschen pathetisch, bremse mich auch gleich wieder, aber ich glaube, dass das wirklich das Entscheidende ist. Entscheidend ist es, den Menschen, die in der Zukunft leben, eine Welt zu hinterlassen, in der Institutionen funktionieren und in der Werte zumindest vorhanden sind und stark sind, Wertsysteme wie Eigenverantwortung, Kreativität, Innovation, in der Menschen daran glauben, dass sie ihr Leben gestalten können und nicht sich von jeder Panikmeldung durchs Land treiben lassen. Ja, das ist entscheidend. Und das zerstören wir mit einer Nachhaltigkeitspolitik, die nur auf Gängelung setzt, auf oft unsinnige Grenzwerte, auf kleinteilige Bürokratisierung und so etwas. Also die Nachhaltigkeit, wie wir sie heute fahren, wie das Bundesumweltministerium sie fährt, ist moralisch nicht zu rechtfertigen. Sie zerstört die Grundlagen von Moral, die Grundlagen von Innovation, die Grundlagen von zukünftigem Wohlstand, weil sie das Entscheidende ignoriert. Privateigentum, eigene Verantwortung, Erkenntnislust, könnte man sagen, versucht möglichst viel zu verstehen. Und weil die Option, dass Unternehmer in einem ganz weiten Sinne etwas schaffen können, immer weiter unterdrückt wird, weil es geradezu ein Feindbild ist der Unternehmer. Auch ein positives Unternehmerbild ist etwas, was zur Nachhaltigkeit gehört und was wichtig ist für zukünftige Generationen. Sonst nützen den zukünftigen Generationen die ganzen Ressourcen, die jetzt eingespart werden oder auch nicht, nichts. Gar nichts. Das merkt man schon daran, dass es genug Länder gibt, die Ressourcen unter ihrem Boden haben und wo die Leute arm sind, wo viele Leute arm sind. Und deshalb, ich habe mich jetzt relativ weit sozusagen in die kollektive Logik hineinbegeben. Und deshalb ist es wichtig, ist das Wichtigste, was wir auch den nachfolgenden Generationen übergeben können, die wir, wie ich gesagt habe, schon gar nicht so genau bestimmen können. Aber das Wichtigste ist, was wir diesem großen Kollektiv übergeben können, ist etwas nicht Kollektivistisches, ist eine individualistische Moral, ein Wertesystem, das wird nie alle betreffen, aber zumindest, dass es viele Menschen erreicht, das auf eigene Verantwortung, eigene Erkenntnislust, eigenen Tatendrang sozusagen setzt. Und dann braucht einem auch nicht bange zu sein für die zukünftige Generation, da brauchen die viele Ressourcen höchstwahrscheinlich gar nicht mehr. Also, Nachhaltigkeit in der Form, wie sie heute bürokratische Institutionen verfolgen, ist moralisch nicht zu rechtfertigen. Moralisch geradezu geboten ist für jeden eine Nachhaltigkeit, die Institutionen erhält und stärkt, die Werte stärkt. Und da kann man beginnen bei sich selbst, bei seiner eigenen Familie. Und damit sage ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich wieder, mit Ihnen sprechen zu können am kommenden Freitag oder Samstag. Und verbleibe bis dahin und sage Tschüss.
Sie hörten die Sendung Asozial, den marktradikalen Kommentar zur Politik und dem ganzen Rest von und mit Sascha Tamm. Für Sie bereitgestellt vom Sender Lightbeat Radio und dem Portal Eigentümlich Frei. Bitte unterstützen Sie unsere alternative Medienarbeit durch eine Spende auf lightbeatradio.de oder durch ein Abonnement von Eigentümlich Frei über efmagazin.de. Helfen Sie uns, die frohe Botschaft auf vielen weiteren Podcasts zu verbreiten. Selbstbestimmung ist die Essenz der Freiheit, nicht Mitbestimmung.